Hallo und willkommen zu einer etwas längeren Folge. Heute bei uns im Podcast möchten wir uns das Thema künstliche Intelligenz, kurz KI, im Bereich der Genetik näher anschauen. Wir werden über die Vorzüge von KI, aber auch über mögliche Bedenken sprechen. Und, ganz wichtig, darüber, was man überhaupt mit KI in der Genetik anfangen kann. Der Code des Lebens wird präsentiert von GHGA, dem deutschen Human-Genom-Phenom-Archiv. Viel Spaß mit der heutigen Folge Künstliche Intelligenz in der Genetik. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ist in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens auf dem Vormarsch. So auch im Gesundheitswesen. KI soll helfen, Abläufe effizienter zu gestalten, schnelle und präzise Diagnosen möglich zu machen und die Forschung voranzutreiben. Aber was heißt das nun genau? Das fragen sich im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2022 auch einige unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Auf ihre Fragen werden wir im Verlauf der Sendung noch zu sprechen kommen. In dieser Folge möchte ich zusammen mit meinem Gast, Professor Oliver Stegle, Buzzwörter wie Algorithmus und Big Data klären und davon ausgehend zeigen, was der Einsatz von KI für die Genetik bedeutet. Herr Stegle ist Professor für Genomik und Abteilungsleiter am Deutschen Krebsforschungszentrum. Darüber hinaus leitet er eine Arbeitsgruppe am Europäischen Molekularbiologie-Laboratorium in Heidelberg. Er ist außerdem Mitglied des Direktoriums und Sprecher des Konsortiums GHGA. Herr Stegle, was motiviert Sie denn, an so etwas wie künstliche Intelligenz zu forschen?
Ja, ich habe schon vor langen Jahren angefangen, mich mit Fragen aus der KI zu beschäftigen. Ich bin ursprünglich theoretischer Physiker und eine Grundfrage, die einen Physiker immer interessiert, ist, wie kann man komplexe Phänomene aus Natur auf grundlegende Prinzipien reduzieren? Und in der Physik funktioniert das wunderbar mit ein paar wenigen Gleichungen, viele Prinzipien wie die Gravitation erklären und sehr weit Fortschritte machen. Aber in komplexen Phänomenen wie die Biologie, die doch nicht so ganz geradlinig ist, braucht man mächtigere Werkzeuge, um Zusammenhänge zu erkennen. Und KI ist einfach ein sehr spannendes Tool, mit dem man solche Zusammenhänge verstehen kann, modellieren kann, aber dann eben auch Vorhersagen erreichen kann, die dann auch zu Patienten führen können.
Ja, KI ist ein spannendes Werkzeug. Das kann man auch am kuriosen Fall einer Bäckerei in Japan erkennen, die künstliche Intelligenz direkt an der Theke einsetzt. Die Bäckerei glänzt durch ihr besonders großes Sortiment. Von Croissants über Donuts bis hin zum beliebten Melonpan werden über 100 verschiedene Waren zum Verkauf angeboten. Es gibt nur leider ein kleines Problem. Da die Waren nicht verpackt sind, fehlen Etikett und Barcode. Kunden sollen sich die Brötchen selbst nehmen und zur Kasse bringen. Der Kassierer kommt also ins Schwitzen. Wie soll er sich alle unterschiedlichen Leckereien merken und sie dann eilig selbst in den Computer eintippen? Die Kundschaft wartet bekanntlich nicht gern. Das muss doch effizienter gehen. Die Bäckerei wendet sich 2007 an einen Mann namens Hisashi Kambe. Er entwickelte nun über die nächsten 6 Jahre mit seinem Team eine KI, die verschiedene Sandwiches, Brotarten und so weiter zielsicher voneinander unterscheiden kann. Diese KI heißt Bakery Scan. Sie kann Backwaren erkennen und zählen und spuckt im Anschluss einen Preis aus. Das spart Zeit und ist auch hygienischer. Kassierer einleeren und lange Schlangen gehören damit der Vergangenheit an. Was das jetzt mit Genetik und dem Gesundheitswesen zu tun hat? Ja, das Kuriose ist eben, dass 2017 ein Doktor des Louis Pasteur Zentrums in Kyoto Bakery Scan sieht und sich denkt, könnte man diese Bilderkennungs-KI nicht auch für die Erkennung von Krebszellen nutzen? Denn unter dem Mikroskop gibt es überraschenderweise tatsächlich Ähnlichkeiten zwischen der Form von Backwaren und Krebszellen. Die etwas angepasste KI Cyto AI Scan kann nun mit einer 99%igen Treffsicherheit urologische Krebszellen erkennen. Und zwar nicht nur eine auf einmal, sondern größere Mengen an Zellen, die auf einem Mikroskop Objektträger liegen, auf einmal. Ein Meilenstein also, der uns mit einem Schritt vom Croissant zur Krebsforschung befördert. Bevor wir uns anschauen, wie man einer KI so etwas überhaupt beibringen kann, stellt sich erstmal die Frage, was ist KI denn nun eigentlich?
Ja, das ist wirklich eine sehr wichtige Frage und da muss ja auch einmal einen Schritt zurück tun und wirklich zu definieren, was KI ist. Wir verstehen unter dem Begriff ein sehr breites Forschungsfeld, das auch eine lange Historie hat. Wir bezeichnen mit künstlichen Dingen intelligente Maschinen. Das sind Computersysteme, die sich in irgendeiner Form intelligent verhalten. Damit ist gemeint, sie lösen Aufgaben, die normalerweise Intelligenz erfordern, zum Beispiel, weil Menschen sie insbesondere tätigen, Verständnis von Sprache, Bilderkennung, Entscheidungsfindungen oder die Übersetzung von einer Sprache in eine andere oder die Entschlüsselung des genomischen Codes, den wir letztendlich auch als eine Sprache, die Sprache des Lebens auffassen können. Wichtig ist auch zu verstehen, dass diese KI-Systeme in der Historie eine wirkliche Evolution durchlaufen haben. Wir unterscheiden heute zum einen die schwache oder enge KI und danach auch noch mächtigere oder allgemeinere Anwendungsfälle. Ganz kurz, was wir unter schwacher und enge KI verstehen, sind spezialisierte Systeme, die eine Aufgabe lösen und die eben auf sehr hohem Niveau, oft heute schon auf einem Niveau, das zum Beispiel die Möglichkeiten eines Menschen überschreitet. Klassische Beispiele sind die ersten Schachcomputer, wenn man so möchte, oder jetzt KI-Algorithmen, die auch komplexe Spiele wie Go, ein sehr wichtiges und schwieriges Musterthema, lösen können, oder die starke und generelle KI. Das ist eigentlich das, was viele von uns mit wirklicher Künstlicher Intelligenz verstehen, denn hier geht es darum, menschenähnlichere Intelligenz zu etablieren. Wichtig ist hier sozusagen einen Verstand zu emulieren und auch die Möglichkeit, vielfältiger Aufgaben, unterschiedlichen Aufgaben gerecht zu werden. Es gibt diese Formen von KI, wenn man so möchte, noch nicht. Aber es gibt natürlich KI-Algorithmen, die Schritte dahin tun, insbesondere eigenständige Entscheidungen ist vielleicht ein wichtiges Kriterium, die zu treffen sind. Und diese Anwendungen sind auch immer weiter vorangetrieben in vielen Bereichen. Aber man muss auch klar sagen, dass heute diese schwache und enge KI eigentlich das ist, was in der Biomedizin interessiert. Wir möchten nicht die Aufgaben von Ärztinnen und Ärzten abnehmen durch KI, sondern wir möchten einzelne Aufgaben sehr effizient lösen mit einer Genauigkeit, die über das hinausgeht, was der Mensch denn auch selbst machen könnte. Aber am Ende ist dann der Patient, die Patientin, die Ärztin, der Arzt, behandelnder Arzt, Entscheider.
In der Genetik sprechen wir also von schwacher bzw. enger künstlicher Intelligenz. Weil Sie gerade Algorithmen erwähnten, Herr Stegle, könnten Sie kurz erklären, was man sich darunter vorstellen kann?
KI besteht aus Computerprogrammen, die basierend auf Daten Entscheidungen treffen können. Und diese Computerprogramme sind letztendlich Algorithmen. Die sind von Menschen enkodierte Programme, die definieren, wie Daten genutzt werden, wie aus diesen Daten auch Muster erkannt werden und in Bezug gesetzt werden zu dann schlussendlich zum Beispiel Entscheidungen. Ein klassisches Beispiel ist die Mustererkennung. Wir versuchen zum Beispiel in der Genetik in dieser langen Sequenz der Buchstabe, der Code des Lebens, eine 3 Milliarden Datenpaar lange Zeichenkette, Muster zu erkennen, die indikativ sind oder vielleicht auch kausal verantwortlich sind für eine gewisse Krankheit oder zum Teil zum Beispiel einen Vorteil, einen evolutionären Vorteil, den wir dann mit uns tragen. Und Algorithmen sind die Programme letztendlich, in denen wir diese Aufgaben encodieren. Die Suche nach den Mustern, das Verständnis, wie lang sind die Muster klein oder groß, wie man auch diese Muster, diese Zeichenketten in Bezug setzt dann zu Ausprägungen, phänotypischen Eigenschaften wie Krankheit oder anderen Dingen.
Vereinfacht ausgedrückt, ist ein Algorithmus eine Handlungsvorschrift zum Lösen eines Problems oder zum Erreichen eines Ziels. Jeder Algorithmus besteht aus kleinen, klar definierten Schritten, die in einer festgelegten Reihenfolge durchlaufen werden. Außerdem zeichnen Algorithmen sich dadurch aus, dass sie ausführbar und auch reproduzierbar sind. Übrigens können auch einfache Vorgänge aus dem Alltag als Algorithmus beschrieben werden. Ich gebe mal ein Beispiel. Opas Kuchenrezept ist ein Algorithmus für die Zubereitung eines ganz bestimmten Schokoladenkuchens. Es steht genau beschrieben, welche Zutaten benötigt werden und in welcher Reihenfolge sie hinzugefügt werden sollen. Beispielsweise müssen die Eier zuerst getrennt werden, bevor man das Eigelb mit Butter und Zucker cremig rühren kann. Und den Teig sollte man in der Regel erst im letzten Schritt in eine Kuchenform umfüllen. Dieser Vorgang von Anfang bis Ende ist ein Algorithmus und andere Menschen können mit den gleichen Zutaten und demselben Rezept zum gleichen Ergebnis kommen, also den gleichen Kuchen backen. Der Algorithmus ist somit reproduzierbar. Die Kunst ist es nun, die Rezepte bzw. Anweisungen in einer Sprache zu verfassen, die Computer verstehen können. Das heißt, Opas Schokoladenkuchenrezept muss stark abstrahiert ausgedrückt werden. Früher wurden diese Algorithmen in Textprogrammen ähnlich wie Microsoft Word bearbeitet und man kann sich den Austausch zwischen Mensch und Maschine wie einen Briefverkehr vorstellen. Jeder Brief enthält Anweisungen in einer für den Computer verständlichen Sprache.
Vielen Dank.
Gesundheitswesen sowie in der Genomforschung fallen eine große Menge an Daten an, die gespeichert, aufbereitet und verarbeitet werden müssen. Und auch KI-Systeme benötigen eine große Menge an nutzbaren Daten, um effektiv eingesetzt werden zu können. Was ist denn das, was wir heute Big Data nennen? Und wie beeinflusst Big Data die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz?
Ja, vielen Dank. Das ist natürlich wirklich ein Begriff, der in aller Munde ist. Big Data, wie man die nutzen kann. Und ich denke, wir erfahren diese Transformation in praktisch allen Bereichen des Lebens. Wir haben heute, egal wo wir sind und wohin wir gehen, ein Smartphone dabei und nehmen Bilder auf, die in Cloud zusammengeführt werden. Wir sammeln im Alltag Daten auf einer Skala, wie wir sie vorher nie gesammelt hatten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Medizin. Ich möchte mal auf die Genomik münzen. Wir haben in den frühen 2000er das erste menschliche Genom dekodiert. Das war ein Multimilliarden-Dollar-Unterfangen, das zu tun, das erste Genom zu dechiffrieren. Das menschliche Referenzgenom. Die Kosten sind mittlerweile so weit runtergekommen, das sogenannte 100-Dollar-Genom, wie wir das heute nennen, also eine Genomsequenzierung für 100 Euro etwa plus minus, in greifbare Nähe gekommen ist. Und das bedeutet, dass es hier einfach eine Transformation gab in der Datenfülle. Heute gehen wir davon aus, dass allein in dem Kontext der Versorgung, also der Behandlung von Patientinnen und Patienten, Millionen und hunderte Millionen von Genomen in Abgrabbelsand global generiert werden. Und diese Datenflut bietet zum einen Herausforderungen. Also die Verarbeitung dieser Daten ist eigentlich heute schwieriger als die Erzeugung. Das ist heute schon der Fall. Wir müssen diese Daten speichern. Wir müssen natürlich auch ihren datenschutzgründlichen Erwägungen gerecht werden. Aber diese Datenmengen bieten auch neue Chancen. Und eine dieser Möglichkeiten ist insbesondere die Trainierung von komplexeren Algorithmen, die dann in die KI übergehen. Diese neuen Verfahren brauchen diese großen Datenvolumen, weil sie deutlich mehr Freiheitsgrade haben. Wir haben früher sehr einfache Zusammenhänge versucht zu verstehen und zu modellieren.
Beispielsweise hat man kleine Kohorten von mehreren hundert Menschen betrachtet und sich eine Veränderung an einer einzelnen Stelle im Genom näher angeschaut, die eben manche Leute hatten und andere nicht. Hier wurde dann überlegt, ob diese Auffälligkeit mit einer Krankheit zusammenhängen könnte.
Aber das waren sehr einfache Zusammenhänge, einzelne Varianten, die man anschauen konnte im Genom. Heute kann man aufgrund der Datenfülle Algorithmen trainieren, die letztendlich diese komplette Zeichenkette mit ihren 3 Millionen Basenpaaren durchgehen und hier Muster suchen und auch Varianten in Betracht ziehen, die vielleicht wirklich nur in einem einzigen Patienten vorkommen, weil die Algorithmen über die Grenzen dessen, was man schon gesehen hat, vorher hinaus es ermöglichen, Schlussfolgerungen zu ziehen. Also all diese Durchbrüche sind wirklich nur dadurch möglich, dass wir diese Volumina haben. Das trifft auf die Genome genauso zu wie auf andere Teile der Biomedizin und des praktischen Lebens, wo wir letztendlich davon profitieren, dass es diese großskaligen Daten jetzt gibt und wir darauf auch Wert schöpfen können.
Große Datenmengen erlauben also einen tieferen Einblick in die komplexen Zusammenhänge unseres genetischen Codes. Wird KI also bereits im Gesundheitssystem bzw. in der Genetik eingesetzt?
Ja, also es ist in der Tat so, dass KI in der Forschung immer mehr Einzug erhält und man sieht auch schon wirklich auch die Übergänge von der Forschung in die Versorgung. Ich versuche das mal an ein paar Beispielen auch darzulegen. Das klassische Beispiel, das ist zwar nicht Teil der Genetik und Genomik, aber trotzdem sehr wichtig und auch illustrativ, ist die Erkennung von Mustern. Wir tun das zum Beispiel heute in der Radiologie, wenn es darum geht zu verstehen, ob ein MRT-Bild einen Tumor abbildet oder ein gutartiges Gewebe. Das sind klassische Mustererkennungsprobleme und solche Mustererkennungsprobleme kann man mit KI lösen. Und auch sehr gut lösen und so gut lösen, dass man zum Teil auch die Fähigkeiten eines Menschen übertrifft. Und Werkzeuge wie diese, die Muster erkennen, sind heute schon an der Schwelle zur Versorgung, dass sie wirklich eingesetzt werden in der Routinediagnostik als Werkzeuge, die dann Ärztinnen und Ärzte unterstützen bei der Entscheidungsfindung. Anderes Beispiel ist ein Hautkrebs-Screening-Methoden. Auch hier gibt es klassische Verfahren, auch ganz tolle Möglichkeiten, wie man zum Beispiel auch in dritte Weltländern es ermöglicht, Läsionen zu erkennen, zum Beispiel mit einer Handykamera. Und das sind klassische Anwendungen, wo die KI heute schon sehr weit vorgedrungen ist Richtung in die Versorgung.
Sind wir in der Genetik auch schon so weit?
Ich würde sagen, bei der Genetik ist es noch ein Stück weit mehr in der Forschung. Wir haben jetzt immer mehr Verfahren, mit denen wir wirklich diesen Code des Lebens analysieren können und verstehen lernen können, was natürlich so wichtig ist, zum Beispiel in den seltenen genetischen Krankheiten. Gibt es Fragestellungen, warum ein Kind eine genetische Erkrankung hat und wo dieser Defekt liegt im Genom? Verständnis ist sehr wichtig, um Therapien abzuleiten oder einfach nur eine Diagnose liefern zu können. In der Onkologie ist es ganz ähnlich. Krebs verändert den genetischen Code. Und zu verstehen, wie es diesen genetischen Code verändert und welche Veränderungen es dem Tumor erlaubt, weiter zu wachsen und dem Immunsystem zu entkommen, das ist ganz, ganz wichtig. Und dazu müssen wir dieses Buch verstehen. Wir müssen den Code des Lebens verstehen. Wir müssen verstehen, welche dieser vielen Basenpaare, der vielen Veränderungen, die wir sehen, medizinische Relevanz haben. Und hier gibt es mittlerweile erste Beispiele von Methoden, die das tun. Wir zwischen unserer Eigenforschung und andere Kollegen haben Verfahren entwickelt, wo man Sequenzänderungen, also Veränderungen des genetischen Codes, in Bezug setzen kann auf funktionelle Veränderungen, die in der Zelle eine Rolle spielen. Zum Beispiel kann so eine Veränderung im Code zur Hochregulation eines Gens führen. Und diese Veränderung kann wieder dazu führen, dass ein ganzer Pathway dysreguliert wird und eine Zelle von einer normalen Zelle in eine Krebszelle transformiert wird. Und das ist natürlich eine Veränderung, die man erkennen will, die man verstehen möchte. Und hierfür ist KI ganz entscheidend und hat auch schon wirklich wesentliche Beiträge geleistet.
Wirklich spannend zu hören, dass KI bereits bis in die Versorgung vorgedrungen ist. Sie haben ja erwähnt, dass künstliche Intelligenz bereits in der Radiologie eingesetzt wird, zum Beispiel zur Krebserkennung. Wenn ich in diesem Kontext nun an mein Beispiel mit den Croissants denke, würde mich nun wirklich brennend interessieren, wie genau man einen Algorithmus bzw. eine KI denn trainiert, diese Dinge zu erkennen.
Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage, wie man diese Algorithmen trainiert. Ich will da mal ein paar Beispiele geben und vielleicht auch ein bisschen auf die Stolpersteine eingehen, ja, die da sehr wichtig sind. Also diese klassische Art und Weise, wie man so einen Algorithmus mit Daten befüttert sozusagen, ist, man generiert Beispiele, zum Beispiel Sequenzen, die im normalen Genom vorkommen. Und man hat Sequenzen, die in einem Krebs vorkommen. Und man möchte dem Algorithmus dann letztendlich zum einen die Sequenzen geben und zu jeder Sequenz dann eine Klassifikation, ist ja, ist Krebs, nein, ist nicht Krebs. Und man trainiert diese Algorithmen auf einer großen Anzahl dieser Beispiele und möchte dann in der Lage sein, sozusagen auf neuen Sequenzen, die man vorher nicht gesehen hat, eine Vorhersage zu treffen. Ist das jetzt eine pathogene, eine krebstreibende Veränderung oder ist sie das nicht?
Um Bilder korrekt auswerten zu können, muss man eine KI also erst einmal mit einer großen Anzahl an Beispielbildern füttern. Das funktioniert mit Bildern von Krebszellen genauso wie mit Bildern von Gebäck, wie im Falle der Bakery Scan KI. Hierbei gilt es, Verschiedenes zu berücksichtigen. Im Falle der Bäckerei benötigt es beispielsweise Bilder aus verschiedenen Winkeln und mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen, damit ein Croissant zu jeder Tageszeit als solche erkannt werden kann. Außerdem gibt es Backwaren, die sich zwar sehr ähnlich sehen, aber einer ganz anderen Kategorie angehören. Zum anderen gibt es auch eine gewisse Varianz zwischen Produkten derselben Gattung. Also nicht jeder Croissant ist gleich groß und hat genau die gleiche Farbe. Und so ähnliche Probleme begegnen uns auch in der Genetik, wenn Krebszellen von gesunden Zellen unterschieden werden sollen. Bei den Beispielbildern ist es nämlich wichtig, selbst zu wissen, was genau abgebildet ist. Das mag bei Brötchen einfach sein, bei Körperzellen ist es unter Umständen aber nicht immer so klar zu erkennen. Es ist also die Aufgabe der Forscherinnen und Forschern, die Algorithmen so zu trainieren, dass sie diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten richtig bewerten und immer das korrekte Ergebnis liefern.
Die Trainierung von solchen Algorithmen ist sehr wichtig und hat auch gerade in der Biomedizin gibt es sehr, sehr viele Details, auf die man Acht geben muss. Eine Frage ist das Label richtig? Also wissen wir wirklich, welche Sequenzen jetzt pathogen sind und welches ist nicht? Das ist eine sehr entscheidende Frage. Oft wissen wir das in der Biomedizin gar nicht so genau. Oder man hat Annotationen, die nicht ganz korrekt sind. Da sind öfter Fehler drin. Also diese Generierung von großen Datenmengen, wo die Wahrheit bekannt ist sozusagen, die man braucht, um so einen Algorithmus zu trainieren, das ist eine wirklich große Fragestellung. Das Zweite ist, solche Algorithmen müssen fair sein. Die müssen auch in anderen Gegebenheiten funktionieren. Die müssen auch in Populationen funktionieren, die nicht zentraleuropäischen Ursprungs sind. Ein riesiges Problem. Die großen genetischen Ressourcen sind alle europäische Referenzgenome, europäischer genetischer Background. Wir haben ganz wenig Genomdaten aus Afrika, wo der große Genpool der Menschheit liegt, was wirklich eigentlich eine Herausforderung ist, auch eine verpasste Chance. Wir haben wenig Genpool aus dem globalen Süden. Und natürlich, wenn man heute Algorithmen in reichen westlichen Ländern trainiert, in Deutschland, in den USA, in Großbritannien, dann stellt sich immer die Frage, sind die Algorithmen überhaupt adäquat und liefern zuverlässige Ergebnisse in anderen genetischen Hintergründen? Und das ist ein wirklich ein Problem. Und da ist diese Frage, welche Daten nutzt man, um den Algorithmus initial zu trainieren, ganz entscheidend. Wenn man hier die Variation der Gesellschaft, die Variation der Menschheit nicht repräsentiert hat, dann hat der Algorithmus auch keine Chance, das zu erkennen, zu erfassen. Und da muss man sehr darauf aufpassen, bei all den Fragen, die ich genannt habe. Es trifft auf Bilder genauso zu wie auf Genome und eigentlich auf alle anderen Vorhersageprobleme, für die wir heute KI nutzen.
Diversität ist sowohl in der Genetik als auch im Bereich der künstlichen Intelligenz ein wichtiges Thema. Herr Stegle, Sie sprechen hier ein sehr fundamentales Problem an, das wir gerne noch in einer kommenden Folge behandeln möchten. Daher zunächst die Frage, wie Sie KI überhaupt verwenden?
Will man vielleicht ein paar Beispiele geben, wo wir KI aktuell einsetzen und was für uns Fragestellungen sind, die uns aktuell beschäftigen. Ich hatte schon ein bisschen berichtet, dass Sequenzen ein zentrales Thema für uns sind. Der Code des Lebens ist eine 3 Milliarden Basenpaare lange Sequenz und wir wollen verstehen, wie Änderungen hier sich auswirken auf andere Charakteristika. Und ein Beispiel, wo wir das getan haben, ist sind bei molekularen Daten. Also wir versuchen zu verstehen, wie diese genetischen Veränderungen dann andere Eigenschaften in Zellen vorantreiben, wie Zellen verändert werden in irgendeiner Art und Weise. Und was hier jetzt wirklich ein probates Mittel ist, ist, dass wir KI-Methoden nehmen, die nicht einzelne Veränderungen im Genom anschauen, sondern ganze Bereiche. Wir können also jetzt viel breiter verstehen, wie Bereiche im Genom sich auswirken. Vielleicht ganz kurz, das Genom Menschen ist unterteilt in etwa 20.000 Gene. Das sind letztendlich die Einheiten, die dann auch in den Zellen aktiv sind, die exprimiert sind, die Proteine bilden, die letztendlich den Zellen ihre Funktion verleihen, wenn man so möchte. Und was wir jetzt machen, wir entwickeln KI-Verfahren, die wirklich die komplette Variation in diesen Genen auf einmal berücksichtigen können. Was wir damit machen können, ist zum Beispiel verstehen, in welchen Genen gibt es Veränderungen, die mit Krankheiten assoziiert sind. Und nicht nur auf einzelnen Varianten. Und das ist eine total spannende Fragestellung, weil wenn man auf einzelne Mutationen schaut, dann haben wir oft das Problem, dass wir nicht genug Beispiele haben. Die Mutation kommt nur einmal vor, nur dreimal vor in 100.000 Probanden. Viel zu selten, um darüber wirklich Aussagen zu lernen. Aber wenn wir Verfahren haben, die komplette Blöcke lesen können, dann kann man sozusagen das Wissen über diese einzelnen raren Beispiele, seltenen Beispiele kombinieren und dann darüber was lernen. Oh ja, es ist dieses Gen, das assoziiert ist mit einer charakteristischen Eigenschaft, mit einer seltenen Krankheit. Und das ist eigentlich, worauf es ankommt. Denn wir brauchen Gene, um Behandlungen einleiten zu können. Wir brauchen Gene, um Verständnis zu generieren. Und das ist ein so Beispiel, wie KI wirklich hilft, ein sehr schwieriges Problem, sehr viele einzelne, verschiedene Mutationen zusammenzubringen, um dann Sinn zu generieren, zu sagen, ja, es ist ein gewisses Gen, das dann auch zielgerichtet angegangen werden kann, zum Beispiel für die Entwicklung neuer Behandlungsverfahren.
Ein weiteres Beispiel im Bereich der seltenen Erkrankungen ist die App Face2Gene. Unser Gehirn hat nicht die Kapazität, sich bei über 7000 seltenen Erkrankungen alle für eine Diagnose relevanten Daten merken zu können. Vor allem, da behandelnde Ärzte mit dem Großteil dieser Krankheiten in ihrem Alltag nie konfrontiert werden. Dafür sind sie einfach zu selten. Hier kommt nun Face2Gene ins Spiel. Laut einer Publikation aus dem Jahr 2019 von Jaron Gurovic et al., auch verlinkt in den Shownotes, soll die App bei der Diagnose einiger seltener Erkrankungen helfen, bei denen Patienten eine veränderte Physiologie, also ein besonderes Aussehen, aufweisen. Beispielsweise haben Menschen mit Down-Syndrom ein vergleichsweise rundes Gesicht oder Menschen mit Marfan-Syndrom einen langen, schmalen Körper. Die der App zugrunde liegende KI, DeepGestalt, sei in der Lage, basierend auf den über 17.000 eingespeisten Patientenbildern, Ärzten und Ärztinnen Vorschläge zu machen, um welche seltene Erkrankung es sich bei ihrem betroffenen Patienten handeln könnte. Ärzte brauchen lediglich ein Foto ihres Patienten. Face2Gene ist als App frei verfügbar. Sie ist jedoch nicht unfehlbar und sollte lediglich als Hilfsmittel von geschulten Ärzten und Ärztinnen eingesetzt werden. Künstliche Intelligenz hilft uns also, viel größere Datenmengen miteinander zu vergleichen und dadurch Diagnosen und Behandlungsmethoden schneller weiterzubringen. Davon profitiert auch die Präzisionsmedizin, über die wir in unserer Folge vom Genetikwissen bis zur Behandlung gesprochen haben. Das klingt jetzt vermutlich alles noch etwas abstrakt, aber wir sind vielen Formen der engen KI näher als wir denken. Zum Beispiel unseren Gesundheits-Apps, die uns dazu raten, mal wieder einen Arzttermin auszumachen uns daran erinnern, ein Glas Wasser zu trinken, oder aber uns verraten, wann der nächste Menstruationszyklus stattfinden wird. Sie alle tun genau das. Muster erkennen und davon ausgehend Vorhersagen treffen und Empfehlungen ausstellen. KI scheint also ein praktisches und auch leistungsstarkes Werkzeug zu sein. Woran hakt es denn dann, dass KI noch nicht mehr eingesetzt wird? Und welche Bedenken oder auch Hindernisse stehen der Etablierung von KI im Wege?
Also KI hat eben zwei so wesentliche Bestandteile. Das eine sind neue Algorithmen, neue Verfahren, die aus der Forschung kommen. Und hier gab es auch wirklich sehr wesentliche Entwicklungen, wie man bessere Algorithmen entwickeln kann, wie man auch mit neuer Hardware solche Algorithmen auch umsetzen kann, dass man die wirklich solche Maschinen lernen kann, wenn man so möchte. Der zweite Aspekt ist Zugriff auf Daten. Und das ist ganz entscheidend. Solche Verfahren machen nur Sinn, wenn man großartige Daten zusammenbringen können kann und auch gemeinsam analysieren kann. Und hier sind natürlich Fragen wie Datenschutz, Fragen wie Datensicherheit wesentliche Bestandteile. Es ist eine Herausforderung in vielen Kulturräumen. Auch dazu zählt ganz klar der deutsche Kulturraum, unseres Verständnis von Datenschutz, große Daten zusammenzubringen. Es gibt Prinzipien der Datensparsamkeit, die letztendlich obliegen, man soll nur Daten auf dem absolut notwendigen Maß verbinden und auch zusammenführen, zentralisieren. Viele dieser KI-Verfahren basieren genau darauf, dass man großskalige Daten unter einem Dach, wenn man so möchte, zusammenbringen kann und dann auch so einen Algorithmus mit Hilfe dieser Daten trainieren kann.
Um welche konkreten Bedenken handelt es sich denn?
Die große Hürde ist, die Daten zusammenzubringen. Und über viele Zentren, Kliniken, Studien, vielleicht Länder hinweg, letztendlich Daten einheitlich analysierbar zu machen. Das ist ein Algorithmus, und das bedeutet letztendlich auch eine Forschungsgruppe oder ein Konsortium von Forschern, Zugriff auf diese Daten hat und auf diesen Daten lernen und arbeiten kann. Das ist der wesentliche Bedenkenträger in Gesellschaften, wie man diese Daten zur Verfügung stellen kann, ohne dass natürlich auch Missbrauch der Daten möglich ist. Man kann aus genomischen Informationen Dinge entnehmen, die nicht gedacht sind. Man kann aus dem Genom mit sehr hoher Sicherheit rekonstruieren, wer die Betroffene oder der Betroffene ist. Unser Genom hat Informationen über unsere Kinder und unsere Eltern. Das sind sehr komplexe Zusammenhänge, die man in Betracht ziehen muss. Und das ist, denke ich, der große Bedenkenträger ist wirklich diese Frage Zugriff auf Daten. Zugriff auf Daten führt das Training. Es gibt Ansätze, wie man KI-Verfahren lernen kann, wie man so einen Algorithmus trainieren kann, ohne dass man als Forschende wirklich direkt Zugriff auf die Daten hat oder dass die Daten zum Beispiel in mehreren Datenblöcken verteilt werden. Und das sind immer Abwägungen, die man treffen muss. Dann steigt oft die Komplexität. So ein Forschungsprojekt wird deutlich teurer, wird deutlich komplizierter. Und da muss man auch überlegen, kann man dann die Forschung in Deutschland noch machen oder gehen die Forscherinnen und Forscher dann in die USA oder nach China, wo es diese großen Datenblöcke gibt. Das sind schwierige Abwägungen und man muss immer, denke ich, den Nutzen der Forschung in Bezug setzen zu dem Risiko. Ich denke, das Risiko ist eine sehr persönliche Sache auch, also der Patientinnen und Patienten das einzuschätzen. Aufklärung ist sehr wichtig und auch ein Verständnis darüber, was bedeutet es eigentlich, wenn ein Datenleck auftritt. Und ich denke, da muss man auch die Betroffenen mitnehmen, um dann diese persönliche Entscheidungsfindung möglich zu machen. Glücklicherweise muss man sagen, es sind sehr, sehr viele Patienten und Patienten sehr unterstützend für die Forschung. Denn nur dadurch ist gewährleistet, dass auch diesen Informationen der maximale Nutzen generiert werden kann für die Behandlung, den Patienten selbst oder die nächste Generation von Patienten, die davon profitieren. Also es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Man muss aber auch ganz klar sagen, es gibt keinen Fortschritt in diesem Feld, ohne gewisse Risiken einzugehen. Und oft sind diese Risiken aber auch klein im Vergleich zu anderen Dingen, die wir tagtäglich machen. Wir vertrauen großen amerikanischen Tech-Firmen sehr, sehr viele Daten über uns selbst an, ohne darüber nachzudenken. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Datenschutz bei der Genomforschung nicht berechtigt ist. Man muss ihn nur einordnen. Und man muss auch allen den Patienten helfen, ihn einordnen zu können, was das dann am Ende wirklich bedeutet.
Ist denn der Angriff eines dieser Speicherzentren, also einer dieser Genomdatenbanken, durch Hacker eine reale Gefahr?
Ist ein vielschichtiges Thema. Es ist natürlich so, dass wenn Daten in möglichst viele kleine Brocken unterteilt werden, die Chancen für Missbrauch geringer sind. Ich will ein Beispiel machen, wenn mein MRT-Bild beim Radiologen bleibt, mein Genom bei der Klinik und meine persönlichen Patientendaten bei noch einer Klinik, dann ist natürlich das Risiko für mich am kleinsten. Man muss natürlich aber auch sehen, dass die Möglichkeit der Nutzung der Daten damit extrem minimiert werden, wenn nicht sogar komplett ausgeschlossen. Insofern muss man da immer mit Augenmaß rangehen, wie man das denn tut. Es gibt natürlich auch graduelle Lösungen. Um diese Datenverkehr zu schließen, muss man natürlich und sollte man nicht ein europäisches oder internationales Datensilo bauen, in dem jetzt alle Daten zusammenkommen. Ich glaube, das ist eine Extremlösung, die ist sicherlich forschungsfreundlich, bei denen wir den Bedenken nicht gerecht des Datenschutzes. Aber es gibt auch Zwischenlösungen und ich nenne es immer gerne die Granularität der Datensilos, wenn man so möchte. Also das Extrem, alles bleibt bei meinem einen niedergelassenen Radiologen und so weiter. Das verhindert natürlich die Forschung, aber man könnte sich vorstellen, dass man Daten zum Beispiel in einige 10 oder so Zentren zusammenbringt, die dann die Möglichkeiten von KI wirklich unterstützen. Den zweiten Punkt, der vielleicht da auch noch hilft bei der Einordnung, ist, wenn man die Daten in zu kleine Teile unterteilt, dann bringt man natürlich auch hohe Anforderungen für den Datenschutz auf die lokalen Entitäten. Es ist nicht klar, ob Daten, wenn sie bei einem lokalen Radiologen in der Praxis dezentral gelagert werden, wirklich sicher sind, wie bei einem hochkompetitiven Leistungsrechenzentrum mit entsprechenden Ressourcen für Datensicherheit zu sorgen. Das ist eine komplexe Abwägung. Und ich glaube, die Datenlöcher, die es in der Medizin gab, die waren bisher vor allem bei kleinen niedergelassenen Einheiten schlichtweg und ergreifend, weil es gar nicht zu finanzieren ist, hier dieses hohe Maß der Daten sehr zu bieten. Insofern, man muss da mit Augenmaß rangehen. Es gibt eine Frage der Granularität. Alles zusammen ist sicherlich kein Weg, der Deutschland funktioniert. Alles komplett zu dezentralisieren, ist auch nicht Interesse. Und ich denke, da wird man Mittelwege finden. Und es gibt auch viele Initiativen in Deutschland, die versuchen, genau solche Mittelwege zu etablieren. Und auch in Europa, wie man den Nutzen, dieses Verhältnis zwischen Nutzen und Risiko optimieren kann, Interesse der Gesellschaft. Und das braucht einen Dialog, es braucht Aufklärung, es braucht auch Ehrlichkeit. Und ein Teil der Ehrlichkeit ist sicherlich, dass jegliche Nutzung von Daten mit Risiken und Chancen verbunden ist. Und wenn man die zusammenbringt, dann ist es ein Gewinn für alle und sicher auch eine gemeinschaftliche Aufgabe, dahin zu kommen.
Was wird denn getan, um die Daten der Patienten und Patientinnen zu schützen?
Ein wesentliches Tool ist die Verschlüsselung. Daten werden heute nie im Klartext übermittelt. Oft ist es so, dass diejenigen, die die Daten verarbeiten, den Schlüssel nicht haben. Es gibt also auch viele organisatorische Fragestellungen. Zum Beispiel, wo sind die Schlüssel? Wo sind die Daten? Wer hat Zugriff auf die Schlüssel wann? Das sind alles Dinge, die letztendlich eine Datensicherheit erreichen und die sicherstellen, dass auch unter den Szenarien, dass zum Beispiel ein Rechenzentrum angegriffen wird, durch einen Hacker oder sogar einen Einbruch physisch, dass hier an den Daten eigentlich nichts zu machen ist. Es gibt mittlerweile sogar spezielle Chips, die es erlauben, auf den verschlüsselten Daten zu rechnen. Und damit hat sogar der Betreiber des Rechenzentrums keinen Zugriff auf die Daten zu keinem Zeitpunkt. Das sind wirklich technologische Fragestellungen. Das ist ein sehr, sehr, sehr aktives Feld. Und eine Zusammenarbeit zwischen klaren Prozessen, die man heute auch zertifiziert, es gibt ISO-Zertifizierung für diese Dinge, und technologischen Schlüsseltechnologien, die es ermöglichen, mit verschlüsselten Daten umzugehen. Und der zweite Aspekt ist sicherlich Strukturen schaffen, die die Forschenden zusammenbringen mit den generierenden Daten und den Patientinnen und Patienten, deren Ansprüche gerecht werden müssen. Und das ist ein interdisziplinäres Netzwerk. Da gibt es in Deutschland sehr viele Beispiele. Es gibt die Medizininformatik-Initiative, die das versucht, auch medizinischen Daten zu erreichen, dass die Daten, die in Universitätskliniken liegen, nutzbar gemacht werden. Und es gibt zum Beispiel auch das für die Genomik das Konsortium GHGA, das Deutsche Genom-Phenom-Archiv, das ich mit anderen Kollegen in Deutschland koordiniere und voranbringe. Und da versuchen wir genau solche Szenarien zu entwickeln, dass wir mehrere Hochleistungsrechenzentren in Deutschland haben, die sehr, sehr stark vernetzt sind, aber trotzdem davon profitieren, dass keine Daten wirklich an einem Ort physisch zusammenkommen. Die Patientinnen und Patienten zu jedem Zeitpunkt hinter Kontrolle bleiben, was mit den Daten passiert, und gleichzeitig die Forschenden und Forscher mit am Boot sind, dass diese Daten so nutzbar gemacht werden können, dass man wirklich auch Fortschritt erzielen kann. Und das, denke ich, ist auch im Interesse des Landes. Man sollte auch wirklich da beachten, dass wenn man hier nicht an der Speerspitze bleibt, man irgendwann in die Situation kommt, dass wir letztendlich Medizintechnikprodukte aus dem Ausland annehmen müssen. Und wir werden gar keinen Einfluss mehr da haben, wie die zustande kommen und was deren Datenschutz ist. Und diesen Druck kann man nur widerstehen, wenn man sagt, ja, wir haben auch dieses Know-how im Land und mit unseren Datenschutzvorstellungen. Und wir können da wirklich auf der gleichen Ebene mitreden. Wir alle wissen, wo heute Social Media lebt. Ja, das ist keine deutsche Domäne mehr. Und in der Genomik und der Genommedizin darf das nicht wieder so passieren, sonst gibt es am Ende drei große Tech-Unternehmen, die leider nicht in Deutschland ansässig sein werden, die schließlich endlich die Bedingungen diktieren. Und das ist so ein bisschen auch, warum wir diesen Schulterschluss brauchen, warum wir den heute brauchen und warum auch so wichtig ist, die Forschung und die Versorgung zusammenzudenken und hier diese Kompromisse im Sinne des Landes gut auszuloten.
Kommen wir nun zu zwei ausgewählten Fragen, die unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2022 zum Thema KI im Gesundheitswesen gestellt haben. Kurz zur Info: Das Wissenschaftsjahr geht auf eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und Wissenschaft im Dialog zurück. Ziel ist es, die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an wissenschaftlichen und politischen Entwicklungsprozessen zu stärken, und das seit dem Jahr 2000. Bis zum 15. April dieses Jahres wurden sage und schreibe 14.000 Fragen gesammelt, die nun von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beantwortet werden sollen. Die erste Frage lautet: Wann wird es in Deutschland Server geben, welche einen Einsatz von KI in Einrichtungen des Gesundheitswesens ermöglichen? Stichwort Datenschutz.
Ich denke, da gibt es so zwei Seiten der Medaille. Die gute Nachricht ist, eigentlich gibt es das schon. Also es gibt heute schon auf deutschen Servern die Infrastruktur, die betrieben wird in der Forschung und nach der Versorgung, ist deutsch. Das sind Server, die sind heute, Stand heute eigentlich alle hier lokal betrieben. Und hier gibt es auch Einheiten, die schon KI nutzen. Also das ist nicht jetzt komplett Zukunftsmusik. Wir tun das heute schon. Was wirklich eine Herausforderung ist, ist sozusagen auf einer nationalen Skala Daten zu nutzen. Gibt es Beispiele wie Dänemark oder Großbritannien, die letztendlich auf einem ganzen Land rechnen können, wenn man so möchte, oder auf Millionen von Daten von Millionen von Bürgerinnen und Bürgern. Und da sind wir in Deutschland nicht. Und das ist eine sehr schwierige Frage, wann wir da hinkommen. Ich denke, das wird noch einige Zeit brauchen. Es ist keine technische Frage, sondern eher eine Frage, wie man die Strukturen so schafft, dass man Daten gemeinschaftlich nutzen kann, zusammenbringen kann. Gleichzeitig diesen historischen Strukturen auch des Föderalismus Genüge tut. Es sind also sehr viele Dinge, die zusammenkommen. Es ist Bund-Länder-Gesetzgebung. Es sind technologische Fragestellungen, die angegangen werden müssen. Ich denke, wir werden mehr und mehr Beispiele sehen, wo das möglich ist. Und ich habe die große Hoffnung, dass die Genomik eine solche Schlüsseldisziplin ist, weil wir hier die Dinge neu denken. Es gibt viele andere Felder. Ich gehe noch das Beispiel Radiologie zurück, wo natürlich seit hunderten Jahren werden Bilder von in der Medizin erzeugt. Röntgengerät hat es angefangen, MRT danach, Computertomograph. Und da sind die Strukturen natürlich auch sehr historisch gewachsen. In der Genomik haben wir jetzt eine Chance, ich glaube, die wird auch von Politik und Gesellschaft so gesehen, dass wir auch Wege neu denken und wir diese Dualität hinkriegen zwischen Daten bleiben, wo sie sind, Patientinnen und Patienten haben Zugriff und trotzdem können wir von dem Datenpool Nutzen ziehen und gemeinschaftlich rechnen.
Hier wird sich also hoffentlich noch einiges tun. Die nächste Frage lautet: Wie schafft man es, dass Menschen einer neuen Technologie wie künstliche Intelligenz mehr Vertrauen entgegenbringen können?
Ja, ich denke, man muss darüber nachdenken, wie Vertrauen eigentlich entsteht. Und Teil des Vertrauensprozesses ist natürlich auch einfach eine Gewöhnung. Technologie, die wir gewöhnt sind, die wir verstehen, von der wir gesehen haben, dass sie Nutzen bringt, der sind wir gewillt zu vertrauen. Man muss ein bisschen auf die Historie zurückkommen bei anderen Innovationen. Anfang der Eisenbahnzeit war das, galt es als krankmachend, schnell fahrende Züge zu sehen. Man hat sogar Sichtschutzbände gebaut, weil diese Züge so unfassbar schnell sind. Und natürlich haben wir die Technologie schätzen gelernt. Wir haben gelernt, dass sie sicher ist. Und wir haben die Vorzüge der Technologie gelernt. Ähnliche Beispiele beim Fliegen, Automobilindustrie und andere Dinge, die wir heute nutzen, die Bequemlichkeit bringen und die natürlich auch gesellschaftlichen Mehrwert bringen. Und in der KI werden wir das auch, denke ich, so sehen. Viele dieser Produkte werden wir mehr und mehr im Alltag sehen. Wir werden sie an anderen Dingen nutzen, wo wir vielleicht weniger über Sicherheitsbedenken haben, auf dem Smartphone, im täglichen Leben. Und es wird auch solche Medizinprodukte geben, wo das der Fall ist. Der zweite Aspekt des Vertrauens ist Regulation, Regulatorik, dass wir Strukturen haben, auch Stahlstrukturen, die regeln, was sicher ist und was nicht sicher ist. Und genau das Gleiche haben wir auch wieder im Verkehr gesehen. Natürlich gibt es Strukturen, die heute definieren, wer Vorfahrt hat und wer nicht. Und das sind maßgebliche Bestandteile gewesen der Akzeptanz von diesen Technologien. Und das werden wir in der KI auch sehen wir auch schon. Es gibt für Medizinprodukte sehr tiefgreifende Regulatorik, wie man so ein Produkt entwickelt. Hier muss ganz klar definiert werden, welche Daten gehen rein, was sind die Aussagen, was kann man und kann man nicht von solchen Algorithmen lernen. Was vielleicht auch sehr wichtig ist, ist, dass die KI, auch wenn sie in der ersten Anwendungsform so ein bisschen als, wie nennt es, Blackbox gesehen wird. Es ist so eine undurchsichtige Kiste, die irgendwie, da geht was rein, da kommt was raus und Das, was rauskommt, ist vielleicht zwar irgendwie sehr gut und sehr genau, aber ich verstehe nicht, wie diese Kiste diese Entscheidung trifft. Hier gibt es auch sehr, sehr tolle Fortschritte in der Forschung. Wir nennen das sozusagen aus dem Blackbox-Model ein Whitebox-Model machen. Also ein Modell, was man wieder verstehen kann. Und ich denke, da wird sehr viel Energie in der Zukunft reingehen, dass wir die KI nutzen, um Zusammenhänge zu entdecken. Und danach nutzen wir andere Verfahren, um diese Zusammenhänge wieder begreifbar zu machen. Begreifbar zu machen für Regulatorik, begreifbar zu machen für Patientinnen und Patienten. Und wenn wir die Zusammenhänge begreifen und verstehen, dann kann man ihnen auch deutlich besser vertrauen. Eine Mischung aus all diesen Dingen wird dann sicherlich Vertrauen bringen. Und ich denke, da werden wir die gleichen, ja, Entwicklungen sehen wie bei anderen Innovationen, denen wir auch als kritisch gegenüberstanden.
Ja, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ich persönlich bin sehr gespannt, wie sich diese Blackbox noch zur Whitebox hin wandeln wird. Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft. Welche Aufgabenbereiche könnte KI in Zukunft noch übernehmen? Wo sehen Sie Potenzial, Herr Stegle? Und könnte sie vielleicht sogar Ärzte und Ärztinnen ersetzen?
Ja, es ist eine total spannende Frage, darüber nachzudenken, was morgen ist. Das ist natürlich immer Spekulation. Und da gibt es natürlich Spekulationen, die heute schon so absehbar sind. Und es gibt Dinge, die vielleicht noch unabsehbar sind. Ich fange mit den naheliegenden Dingen an. Und ich würde sagen, die KI wird auf absehbare Zeit ein Hilfsmittel bleiben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das ist auch wichtig, um Vertrauen zu schaffen, dass man das auch immer wieder betont. Dass es ein Hilfsmittel ist, so wie wir heute andere Hilfsmittel einsetzen. Wir verwenden Taschenrechner, wir können nicht mehr Kopfrechnen, da kann man natürlich sagen, wir sind entmündigt. Das, glaube ich, akzeptieren wir heute und da muss man überlegen, ob man jetzt trotzdem noch lesen, schreiben und rechnen lernen muss. Das tun wir. Aber danach natürlich verlassen wir uns sehr stark auf diese Hilfsmittel. Diese Tendenz werden wir in der Medizin sehen, in sehr, sehr vielen Bereichen, eigentlich allen. Wir sehen das bei der Diagnostik. Der Erfindung von Diagnosen, eine Diagnosestellung beim Patienten, Patienten ist eine Mustererkennung. Und Maschinen sind sehr gut darin, Muster zu erkennen und werden sozusagen in ihrer Lebzeit, in Anführungsstrichen, viel mehr Beispiele sehen, als ein einzelner Arzt, eine Ärztin es jemals tun kann. Und das ist ein Hilfsmittel, das immer mehr Einzug erhalten wird in banale Dinge wie Abklärung von unbekannten Symptomen, aber auch komplexen Dingen. Was passiert auf einer Intensivstation? Wann gibt es eine Blutvergiftung? Eine sehr, sehr schwierige Nebenwirkung, die sehr vielen Menschen das Leben kostet. Und eine frühere Erkennung, eine Früherkennung von solchen Situationen wird eine Rolle spielen. Also auch noch ganz andere Bereiche jenseits von der Onkologie und den seltenen Krankheiten, die wir gesprochen haben, werden hier Einzug erheben. Ich will noch ein anderes Beispiel herausholen, was ich denke, was vielleicht ein bisschen mehr in die Zukunft geht und wo vielleicht auch KI wirklich eine Chance hat. Wir sprechen immer davon, dass KI Ärzte und Ärztinnen ersetzt. Und ich glaube, da wird es eher zu einer Hilfestellung kommen. Es wird noch weiterhin Radiologen geben, aber ein Radiologe wird davon profitieren können, dass ein Algorithmus Millionen und Abermillionen und vielleicht hunderte Millionen MRT-Bilder gesehen hat und dann noch besser sein kann und assistieren kann. Es gibt noch neue Bereiche in der Medizin, wo es bisher gar keine Ärzte gibt. Und ich glaube, da ist natürlich ein komplett offenes Feld. Ein solches Beispiel ist Prävention, die Vorsorge. Es ist ein Bereich, der historisch in den medizinischen Systemen einen schwierigen Stand hatte, weil die Behandlung von Kranken ein Stück weit moralisch darüber gestellt wird, zu verhindern, dass andere, die gesund werden, gar nicht krank werden. Das ist ein Bereich, in dem wir relativ wenig Mittel haben, wenig Ressourcen haben und wo Technologie auch wirklich helfen kann, Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, wie man Prävention lebt und praktisch handhabt. Das fängt an bei den Apps, die wir alle kennen, die uns ermuntern, unsere 10.000 Schritte am Tag zu tun. Das ist letztendlich Prävention und das sind letztendlich auch, da steckt auch KI drin, um solche Dinge zu tun. Das geht weiter bei komplexeren Risikovorhersagemodellen, die wir in der Zukunft haben werden, wo unser Genom vielleicht erkannt wird, unsere Lebensumstände, unsere Historie von Verwandtschaft und anderen Risiken, um dann zu entscheiden, ab welchem Lebensalter ist welche Vorsorgeuntersuchung notwendig, nützlich? Und vielleicht, wie können wir auch unsere Lebensangewohnheiten umstellen? Und das ist vielleicht ein Bereich, wo man ganz neue Art von Medizin ermöglicht, die wir heute gar nicht machen können. Denn diese Art von Vorsorge ist fast nicht leistbar in dem jetzigen Gesundheitssystem, auch aus finanziellen Gründen. Insofern viele Dinge, Werkzeug auf der einen Seite und vielleicht auch ein neues Hilfsmittel, um Risiken zu verstehen und bewerten zu können in unserem Leben.
Mit diesem Ausblick verabschieden wir uns von Herrn Stegle. Noch einmal vielen Dank. Wir haben heute gelernt, dass künstliche Intelligenz eine große Menge an Daten benötigt, um trainiert werden zu können, dass Algorithmen vereinfacht Handlungsanweisungen darstellen und dass sehr viel getan wird, um die Sicherheit von Genomdaten gewährleisten zu können. Künstliche Intelligenz ist bereits Teil der Genomforschung und auch in der Versorgung, also beispielsweise in der Radiologie, zu finden. Sie wird bisher aber stets als Hilfsmittel eingesetzt und wird Ärzte und Ärztinnen noch lange nicht ersetzen können. Wir können also gespannt sein, was sich in den nächsten Jahren noch so alles tut. Mit diesen Worten, auf Wiedersehen! War euch die App Face2Gene bereits bekannt? Antwortet uns auf unserer Homepage www.ghga.de/de/Code des Lebens oder auf unserem Twitter-Account @Code des Lebens. Dieser Podcast wurde präsentiert von GHGA. Wir bieten Infrastruktur, in welcher Genomdaten sowie weitere medizinische Daten sicher gespeichert und kontrolliert zugänglich gemacht werden können. Das Projekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert und ist Teil der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Weitere Informationen findet ihr unter www.ghga.de. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank an unseren heutigen Gast, Professor Oliver Stegle. Bis zum nächsten Mal!